Nee, wahrscheinlich wird es nicht. Ich habe 3 Punkte vorbereitet. Aber ich sehe schon eure Begeisterung für Gottes Wort. Ja. 2 Stunden Facebook würde gehen. Läuft schon? Gut, die Welt hat's gehört. Denkt mal drüber nach. So, okay. Zum wichtigsten Punkt des Tages. Ihr dürft mich sehen und mich hören. Ist es nicht schön? So. Oder das größte Übel eures Tages, wie auch immer. Esra 8, Vers 1. Haben letztens. Letztens haben wir gesehen hier die zweite Rückkehr der Juden unter Esra. Und jetzt Kapitel 8 ist nochmal so ein Rückblick, die Vorbereitung für diese große Reise. Folgendes sind die Familienhäupter, die mit mir von Babel heraufgezogen. Ja, lacht ruhig. Die mit mir von Babel heraufgezogen zu der Zeit, als der König Artasasta regierte und ihre Geschlechtsregister. Von den Söhnen des Pinehas, Gersom, von den Söhnen Itamars, Daniel, von den Söhnen Davids, Hattus, von den Söhnen Schechanjas, von den Söhnen des Parosch, Zachariah. Und mit ihm die 150 eingeschriebenen männlichen Geschlechts. Das finde ich gut. Von den Söhnen Pachat, Moabs, Eljoenai, der Sohn Sechajas, und mit ihm 200 männliche Geschlechts. Von den Söhnen Schechanjas, der Sohn Jehasils, und mit ihm 300 männliche Geschlechts. Von den Söhnen Adins, Ebed, der Sohn Jonathans, und mit ihm 50 männliche Geschlechts. Von den Söhnen Elams, Jesaja, der Sohn Athalias, und mit ihm 70 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shephatjas, Sebatja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Joabs, Obadja, der Sohn Jehiels, mit ihm 218 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shilomits, der Sohn und mit ihm 160 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bebais, Zachariah, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Asgards, die kennen wir, die Asgards. Johanan, der Sohn Hakatons, und mit ihm 110 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Adonikams, die letzten. Oh. Und diese sind ihre Namen Eliphelet, Jachiel und Shematja. Und mit ihm 60 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bigweis, Utai und Sabut und mit ihm 70 männlichen Geschlechts. Hab mal ausgerechnet 100, nee, 1496 Männer. Dazu noch Frauen und Kinder. Können so 7.000, 8.000 Leute sein. Denke ich. Sind aber noch nicht alle Juden, weil die meisten haben sich ein schönes Leben gemacht, ein bequemes Leben in Babel und Umgebung und freuen sich da ihres Lebens so und haben überhaupt keinen Bock, ins verheißene Land zu kommen. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Also Priester hatten keine Lust auf Arbeit. So, denen ging es in Babel ganz gut. Ja. Ist schon traurig, oder? Aber es ist wie in Gottes Reich. Ja. Irgendwie sind viele Menschen gewollt, zu Christus zu kommen und zum Reich Gottes und zu seiner Familie und seiner Herde, aber von der ganzen Herde gesehen, weltweit so, sind es die wenigsten, die auch Leviten sein wollen, ne? Also dienen wollen und auf den Anspruch verzichten, so ein für sich zu bauen. War damals schon so, wird doch wahrscheinlich immer so bleiben. Dann ließ sich die Obersten Eliseer, Ariel, die Meerjungfrau, Shematja, Nathan, Sachaja und Mischulam rufen und die verständigten Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Ido, den Obersten in dem Ort Kasifja, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Ido und seinem Bruder, den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja, reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Da brachten sie uns, dank der guten Hand Gottes, unseres Gottes über uns, nochmal, dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Zerebja oder Rüppchen, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern, 18 Mann, und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris, samt seinen Brüdern und ihre Söhnen 20 Mann, und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatte, 220 Tempeldiener. Alle waren mit Namen angegeben. Ja. Also Esra kommt da überhaupt nicht klar und sagt, nee, so läuft das nicht. Wir brauchen auch Leute, die jetzt im Tempel arbeiten. Wir brauchen nicht nur Bauern, damit die Wirtschaft läuft. Und wir brauchen nicht nur Oberste und so Leute, die die Regierung machen, ne? Und richten und bestimmen und aufpassen, dass alles läuft. So, wir brauchen auch Leute im Tempel. So, wir brauchen Leute, die die Opfer machen, die alles vorbereiten, Gottesdienst vorbereiten, die zum Volk kommen, um das zu weihen. So, wir brauchen Leben im Tempel. Und in der Welt hier ist es schwer. Ne? Es war schon immer so. Und es wird auch so bleiben, bis Jesus kommt. Ich sehe mich persönlich da drinnen in diese zwei Gruppen managen. Ne? Ich sehe einmal mich als Mensch, der wiedergeboren ist und der Jesus liebt und seinem Herrn glaubt und alles aufgegeben hat, sein altes Leben aufgegeben hat, um das neue Leben zu haben. Und ich habe Träume und Visionen und Vorstellungen von meinem Leben auch irgendwo. Oder Wünsche oder Hobbys und Projekte, die mir wichtig sind. Ne? Gottes Reich interessiert meine Küche absolut nicht. Auch mir und meine Familie schon. Und der Gemeinde, die dann ist. Weil ich mehr koche und Spaß dran habe. So, aber ansonsten ist es so ein privates Ding eigentlich. Ne? Oder dass wir im Flur eine zweite Etage gemacht haben, damit wir endlich einen Keller, weil wir keinen Keller und Dachboden haben, endlich unser ganzes Kinderzeug rumkriegen, die Wohnung ordentlicher ist. Ist kein Segen für die Welt, ist ein Segen für uns. Ne? Und so, das sind jetzt kleine Sachen, aber es gibt ja auch große Sachen. Ne? Und auf der einen Seite habe ich mich für Gott entschieden, damit es mir besser geht. Und ich hänge oft an Gott dran, damit es mir gut geht. Damit ich Frieden habe und Sicherheit, für alles gesorgt ist, für mein physisches Wohl. Und dafür darf ich ja beten. Herr, mein täglich Brot gib mir heute. So, ist kein Problem mit Gott. Ne? Und Gott ist auch gnädig und sehr gewillt zu geben. Auch physisch. Gott ist mein Glück. Ja. Aber das ist halt auch dieser andere Teil in mir, der zu dem neuen Menschen gehört und der ist halt Levit, Priester. Eigentum Gottes. Dafür da, für die Gemeinde und für Gottes Reich zu leben und zu weben und zu bauen. Ne? Und beide Seiten so unter einen Hut zu kriegen, beide Berufungen, ist manchmal schwer. Und ich finde hier Esras Blick halt gut, diese tolle Schriftgelehrte, der sich auskennt im Gesetz Gottes, der weiß, was Gott will und der Gottes Wort wieder reinbringt in diesen Gottesdienst, in die Gemeinschaft in Jerusalem. Dafür ist er ausgesandt und ausgebildet von Gott und dass er sagt, es darf nicht fehlen in diesem Gottesdienst, dass der Weihrauch und die Sänger, die dabei sind, ne, sind ja auch Lobpreise dabei. Es darf nicht fehlen, dass in diesem neuen Leben, wo wir jetzt hingehen, zurück in dieses Land, von dem wir herkommen, es darf nicht fehlen, dass Gott Ehre, Lob und Dank kriegt und Preis. Also sucht er sich ein paar Leute und schickt sie los und sagt, hey, ihr besorgt mir hier Leviten. Macht Werbung. Ne? Holt die raus aus ihrem bequemen Leben. Erinnert die daran, dass sie vom Stamm her berufen sind und verpflichtet sind. Wenn da nur einer ist, der gottesfürchtig ist, dann wird er kommen. Weil die Leviten Gott dienen müssen im Tempel. Sie haben keinen Anspruch auf dieses Leben in Babel. Ne? Auf dieses Leben, so wie es die Welt lebt. Sondern sie sind Knechte und Sklaven Gottes, Diener Gottes. Das sind auch wir. Deswegen dürfen wir nie vergessen, dass wir nicht nur Jesus haben, damit es uns gut geht und unser Leben geordnet ist, unsere Ängste wir überwinden, unsere Sorgen wir überwinden, unsere Nöte und auch unser fehlendes Verständnis für Menschen oder für Dinge Gottes oder für sonst was, sondern wir sind doch dafür die Gemeinde Gottes. Jedes Teil von uns ist ein Glied, das eine Aufgabe, eine Funktion hat. Und ein Levit, der nicht funktioniert im Tempel und seine Berufung und Auserwählung tut, der sich nicht ausstreckt nach Geistesgaben, nach einem Wirken, um Gott zu loben und zu danken und zu ehren und zu preisen mit seinem Leben, mit seiner Tat, mit seinem Dienst an der Menschen, der wird fett und träge und hat seine Berufung und Erwählung verfehlt. Und so haben auch wir diesen Segen bekommen. Und für viele ist es vielleicht ein Fluch. Für mich ist es ein Segen. Werkzeug zu sein, mich nach Gaben ausstrecken zu dürfen und sie zu geben. So dass andere satt werden und sauber werden und Gott hören. Grund zu sehen und zu haben, Gott zu loben und zu preisen und zu danken. Ja. Ihm zu sehen, wie er wirkt mit Kraft und Weisheit gibt in so vielen Momenten und ihm dann auch zu ehren damit und zu sagen, das war Gott. Ist wichtig. Der Esra kommt, wo sind wir denn hier stehen?
25.
Was, wo?
21.
So weit schon? Und jedenfalls von der Masse her, ne? 1496 gegen 258. Sieht man schon so ein Verhältnis, was ich ziemlich normal finde. Vielleicht bin ich auch falsch, dann korrigiert mich nachher. Wenn ich so uns Christen so angucke, von der Masse her, dann sind die meisten Christen dazu berufen, so dieses, wie Paulus es sagt, stille und leise Leben zu führen. Zu arbeiten, Familie zu haben, Kinder zu haben. Das heißt nicht, dass man nicht dient und keine Geistesgaben hat, die man geben soll in der Gemeinde und in seiner Familie und in seinem Umfeld, sondern aber halt nicht diese Missionare oder wie du es nennen willst, ne? Die keinen Anspruch auf eigenes Leben haben, so ungefähr. Ne? Und der kleinste Teil, der kleinere Teil von der Herde Gottes im Allgemeinen ist halt, ja, sind halt diese, die haben diesen speziellen Levitendienst bekommen, ne? In der Gemeinde Gottes, im Tempel Gottes. Von daher, wenn du kein Levit bist, dann auch nicht schlimm. Dann nimm dieses eine Talent, was du bekommen hast, und investier es so gut und so mächtig, wie es nur geht, damit, wenn du in den Himmel kommst, Jesus dir auf die Schultern klopft und sagt, du bist so ein treuer Knecht, komm, hier hast du mal 5 Talente mehr, mein Herz. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nur an dich zu denken und diesen Schatz, den du von Gott bekommen hast, für andere, den du investieren sollst, nicht nutzt, weil dann bist du ein armer Trottel. Mimmel. Ein verbranntes Holzstäbchen, das in der Ewigkeit sich freut. Vers 21. Ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und all unsere Habe zu erflehen. Auch das ist weise. Esra ist ein neutestamentlicher Gläubiger, so ein Glaubensheld. Der total lebendige Beziehung mit Gott, der hat's voll gescheckt, so ein, ne, als ob er schon einen neuen Bund lebt, so ein Gott. Und er kommt und er weiß genau, was wichtig ist. Esra ist hier für mich so ein Bild, auch Nehemia und Zerubabel oder wie er hieß, eine Wolke, so ein Vorbild von Christus später. So ein bisschen wie der Heilige Geist, der reinkommt in die Situation und auf einmal und die Leute erinnert, worum es wirklich geht, was wirklich wichtig ist, was Gott will. Ne? Und er kommt und das Volk, das mit ihm ist, sieht das und beobachtet das, das werden wir heute sehen, und wird durch ihn, wie wir durch den Heiligen Geist, mit zur Anbetung geführt. Ja. So wichtig, dass wir sensibel sind für das Reden vom Heiligen Geist. Und ja, der Geist redet leise, aber er redet. Ja. Alles, was dich zu Gott hinbringt, alles, was dich näher zu Gott bringt, alles, was, egal welche Stimme du hörst oder welches Gefühl, alles, was dich zur Anbetung Gottes führt und zum Dank, was deine Blicke hebt zum Himmel, ist von Gott. Punkt. Satan wird uns nie verführen, Gott anzubeten. Satan wird uns nie verführen, Gott zu dienen oder andere Menschen zu lieben, uns zu investieren in andere Leben. Und selbst, was ich nicht verstehen kann, bestimmte Musikrichtungen, wo Gott angebetet wird, die ich nicht nachvollziehen kann, einfach, weil ich sie nur aus außenstehender Betrachtung, für mich kommen nur die Gefühle raus, die ich dann empfinde, wenn ich die Musik höre. Aber selbst da kenne ich Leute, die sagen, ich bete Gott an, ich stehe vor seinem Thron und ich gebe Lob und ich gebe Preis und ich gebe Ehre zu meinem Schöpfer. Wer bin ich, dass ich dann sage, das ist böse? Ja. Böse ist es eher, wenn ich dastehe und richte. So, und dann ist es nicht von Gott, das ist von Satan. Ja. Alles, was uns vor Gottes Thron bringt und zu Gott bringt, was ihn uns hält bei Gott, ist von Gott. Weil Satan versucht genau das Gegenteil, versucht uns abzubringen, davon Kraft zu empfangen. Und weil wir unsere Blicke senken von diesem allmächtigen, alles möglichen Gott zu diesem begrenzten, was hier menschlich ist und physisch und weltlich und zeitlich. So, lass dich vom Heiligen Geist, lass zu, dass der Heilige Geist seine Arbeit macht. Ich muss mir das immer wieder sagen lassen von Gott gerade. Lass mich bitte arbeiten. Weil die Aufgabe vom Heiligen Geist ist, meine Augen zu Jesus zu wenden, mich zu Jesus zu bringen. Und manchmal kriege ich Hornhaut auf meine sensible geistliche, auf meine Ohren. Und Hornhaut fühlt nichts, Hornhaut hört nichts, Hornhaut sieht nichts, so, und da sind keine Nerven drin, so ein, das, was ich am Fuß habe, guck mal, Hornhaut. So, ne. Und da bedarf es halt, sensibel zu bleiben. Deswegen muss man Gottes Stimme auch suchen. Das ist wichtig. Ich habe einmal irgendwo gehört, und das hat mich seitdem begleitet, wenn ich zu Gott komme und was bitte, dann muss ich auch erwarten, dass er was gibt. Ansonsten brauche ich erst gar nicht hingehen und bitten. Ja. Ich darf da nicht zweifeln, weil ja, wir wissen, kennen auch die Bibelstelle, aber das ist so. So, du musst zu Gott kommen und sagen, Herr, ebne mir den Weg. Hier kann alles passieren. Und die Leute sind jetzt hier und sagen, der Feind, der lauert. Da sind genug Leute und die haben einen langen Weg vor sich. Ne? Und da sind genug Leute, die leben davon, so eine Leute auszurauben, die unterwegs spazieren sind. Ne? Und die werden hier ein paar Tonnen Gold und Silber rumtragen. Und die sagen, hey, wir haben keine Waffen. Wir haben Angst. Es ist ein langer Weg, ein weiter Weg. Unsere Kinder sind klein, zum Teil Säuglinge, es ist heiß. Bitte, bevor wir losgehen, Herr, segne uns. Und Gott segnet, weil sie ihm vertrauen, ihn suchen. Lass uns weiterlesen. Ja. Ein Fasten ruft dich aus, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten, denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, also brauchen wir nicht die Hand unseres Gottes, die ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Ja. Und auch das ist weise und wichtig, wenn ich zu jemandem sage, Gott sorgt für mich, dann muss ich mich auch so verhalten. Ne? Das ist ein super schlechtes Zeugnis, weil wir Christen sagen manchmal Dinge, reden Dinge von Gott, aber glauben es gar nicht. Gott sorgt dafür, Gott macht das und Gott wird das schon richten. Gott, der heilt Leute, natürlich heilt er heute noch Leute. Gott leitet mich und gibt mir dann Frieden in jeder Situation. Ich weiß nicht, wie viele Leuten Gottlosen ich das schon gesagt habe. Er weiß genau, was ich brauche, jedes Wort zu. Und dann ist es halt ein schlechtes Zeugnis, wenn ich die Leute mich sehen, wenn ich mal in Not bin und ich dann da sitze und genauso heule wie sie. Und auf einmal meinen Glauben und meinen Gott nicht beweise, sondern meine Zweifel an Gott eigentlich laut mache, so als ob er überhaupt nicht der ist, dem ich da so Werbung gemacht habe. So ein Esras, Mann Gottes, der hat Angst und Ehrfurcht davor und der sagt, ich möchte hier kein falsches Zeugnis geben vor dem König, denn ich habe gesagt, mein Gott ist stark und mächtig, uns zu beschützen. Wir brauchen keine andere Kraft. Wir brauchen keinen anderen Schutz. Wir brauchen nur Gott. Der wird segnen. Aber jetzt kriegen sie Panik. Jetzt Muffensausen. Habe ich auch schon so oft gehabt, vorbereitet und ich wusste, Gott wird das machen. Ja. Und dann kommt der Moment, wo du den Schritt tun musst und glauben und auf einmal hast du Muffensausen. Alle Ängste kommen hoch, alle Möglichkeiten, die negativ sind, kommen hoch. Die guten Möglichkeiten gibt's gar nicht mehr. Da gibt's keine guten Möglichkeiten, weil alles geht krachen, alles ist unmöglich. Ja. Die Mauern sind zu hoch, die Türen zu fest verschlossen, und auf einmal sitzt man da und denkt nur menschlich, begrenzt. Und hofft, und das ist der Einzige dann, hofft und sucht nach menschlichen oder nach Möglichkeiten, die der König der Erde uns geben kann. Ja. Momentan ist noch Satan, bis die Schriftrolle oben aufgemacht wird. Aber wir müssen gar nicht so denken. Und das ist wichtig, ich muss mich da immer wieder dran erinnern, ob ich hier im Café stehe, ob ich mit Leuten rede und verzagt bin, dass die Türen einfach nicht aufgehen oder wieder zu oder was auch immer. Es ist so oft, dass ich dann dastehe und denken muss, aber ich habe gesagt, dass du der beste Chef bist und du für alles sorgst. Ich habe gesagt, dass du dein Geist ist, der die Menschen bringt, der die Herzen aufmacht, der die Frucht bringt und begießt, der mitgeht und erinnert. Und auf einmal bekomme ich Ruhe, wenn ich es glaube, weil Gottes Allmacht wieder da ist. Wer bin ich denn? Was für ein Wurm? Ich musste heute wieder ein Hebräer lesen. Ich bin Wohlgeruch, wenn ich gebe, wenn ich erzähle. Ne? Und ob die Leute nur glauben oder nicht, ich bin Wohlgeruch für Gott. Weil ich getan habe, was ich tun sollte. Ne? Es liegt nicht an mir und es liegt nicht an uns. Es liegt auch nicht an dem Volk hier, ob die den Weg unbeschadet mit all dem Schätzen da schaffen. Es liegt an Gott. Und jedes Mal kommt auch der Ruhmesruf, die Ehre Gottes, der Dank Gottes, der Lobpreis, in dem sie immer wieder sagen, aber die gute Hand Gottes war über uns. Ne? Gott macht das. Gott hat es gemacht. Es ist nicht töricht und nicht dumm zu sagen, Gott macht das. Das ist das Weiseste, was man machen kann, sich dumm zu stellen und zu sagen, Gott macht das. Ja, wie macht er das denn? Wie will er denn dafür sorgen, wenn du mal ein alter Sack bist und nicht mehr arbeiten kannst und predigen kannst? Wie willst du denn dein Geld verdienen?
Gott macht das.
Und gut, warum? Weil er es macht, wenn ich sage. Ich brauche nur zu ihm kommen und sagen, Gott, mein täglich Brot gib mir heute. Das darf ich einfordern, so wie meine Kinder es einfordern dürfen, von mir Essen zu bekommen und Kleidung. Warum? Weil ich der Vater bin. Sie sind Kinder. Und solange sie wie Kinder kommen, dann komme ich wie Vater. Erst wenn sie großkotzig werden, so wie Nora gerade, und anfangen zu denken, sie sind Erwachsene und können sich auf gleicher Ebene mit mir unterhalten, ne, und kommen nicht mehr als Kind, sondern fordern als überhoben und stolz, dann trete ich auf als Herr, ne, und weiß die Schranken. Und auf einmal ist ihm wieder bewusst, dass sie nur Kinder sind. Jedenfalls in der kurzen Moment, bis der nächste Tag kommt mit anderen Sachen. Ne. Wir dürfen zu einem Vater kommen, und das ist ein guter Vater. Wir dürfen bitten und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch gut gibt. So alles, was wir brauchen, auch Schutz. Ob jetzt im Alltag oder im Geistlichen. Wir müssen nur mit ganzem Herzen vertrauen, mit ganzem Verstand, mit der Seele und mit unserer Kraft. So. Und so erhört uns auch Gott. Vers 24. Und ich sonderte von den obersten Priestern 12 aus, nämlich Serebja und Hasabja, und mit ihm 10 von ihren Brüdern, und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befand, als Hebopfer gegeben hatte. Krass, ne? Das Haus des Königs, Hebopfer ist ein zusätzliches Opfer zu dem Versprechen, das der König in Kapitel 7 gemacht hat. Ne, diese 100 Talente, also diese 3,4 Tonnen Silber, 26 1500 Liter Weizen und so und bla und die Geräte und so. Und Hebopfer ist noch Bonus zu dem, was verlangt wird, also was Pflicht ist. So wie du gibst deinen Zehnten, wenn das für dich und deine Theologie so ist, dass du noch Zehnten geben musst, dann gibst du deinen Zehnten. Aber wenn du sagst so, naja, ich habe Lust, heute mal ein paar Bananen mitzubringen fürs Café oder so, kostet dich ja Geld, ne? Also ist es ein Hebopfer. Ein zusätzliches Opfer, einfach so, ein Geschenk. Ne? Oder ich backe mal einen Kuchen oder so. Ne? Ich übergab, bla bla bla, was hatte ich? Also Haus König, seine Räte, die Fürsten und ganz Israel, die in Babel geblieben sind, weil sie gesagt haben, na, wir wollen hier bleiben, uns geht's gut. Und das ist krass, was da zusammenkam. Ich übergab ihnen aber abgewogen in ihre Hand 650 Talente Silber. Das sind 22 Tonnen ungefähr. Bisschen mehr als 22 Tonnen. Ach, Hammer. Was der König in seinem Brief letzte Woche geschrieben hat, wo die umgebenden Dinge da verpflichtet sind, was sie geben sollen, das waren 100 Talente, also 3,4 Tonnen Silber. Und die schleppen jetzt, die paar Männekiken, so ein 650 Talente Silber, 22 Tonnen Silber und 100 Talente an silbernen Geräten. Das sind 3,4 Tonnen ungefähr. Nochmal dazu. Dann nochmal 3,4 Tonnen Gold. 20 goldene Becher. Gut. Die waren 1000 Der Reigen wert. Also, das sind 9 Kilo Gold, eine Becher und zwei Geräte aus goldglänzendem gutem Erz. Ne? So kostbar wie Gold. Ich habe das mal umgerechnet so auf heute. Also, ich habe vorhin geguckt, so was heute gerade jetzt so der Silber- und der Goldpreis ist. Das wären dann minus die 3,4 Tonnen von den so goldenen Bechern, die habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber 22 Tonnen, das Silber, das sind ungefähr heute Warenwert von 12 Millionen Euro. So. Und die 3,4 Tonnen Gold sind ungefähr 850.000 Euro. So. Ja. Hört sich jetzt für uns vielleicht nicht so viel an, aber ich glaube, in der Zeit damals war das noch ein anderes Gewicht. Ja. Ich glaube, ein Euro heute ist mehr als ein Euro damals wert wäre. So. Ja. Naja, wisst schon, was ich meine. Und wenn es nicht so ist, ich habe auch nicht gesucht, hätte gar nicht gewusst, wonach ich suchen kann. Warenwert oder Währungswert heute und damals. Aber ich glaube.
Damals waren wahrscheinlich relativ.
Nee, ich meine.
Ich weiß noch, wie man da ein bisschen die Agenten bedenkt. Aber ja.
Danke, Schatz. So, Christenheiligen, kurz noch her. Zum, jedenfalls eine Menge Asche. Und kein, ist klar, dass die ein bisschen Flummern kriegen im Bauch, so, dass sie das jetzt nach Hause tragen müssen. So, ohne Begleitschutz, ohne Armee und alles. Ne? Aber er macht ja noch eins drauf, er gibt es den Leviten. Die 258 Leute mit Frauen und Kind, so, und die sollen das nach Jerusalem bringen. Ja. Also echt viel Vertrauen. Vers 28. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig. Ja. Und das müssen wir auch immer wieder hören. Ja. Das muss uns echt bewusst sein. Wir sind heilig. Das sagt nicht ich, das sagst nicht du, das sagt Jesus. Ja. Wir sind die Heiligen. Das ist zwar komisch, weil ich mich erkenne, so, aber ich bin es trotzdem. Warum? Weil ich geheiligt bin, weil der Heilige Geist in mir wohnt, weil ich errettet bin und erkauft, weil ich den Namen Jesu trage. Ich bin ein Adoptivkind vom Schöpfer selber. Ich trage jetzt seinen Hinternamen, wenn es sowas gibt überhaupt. Ne? Wir bekommen einen neuen Namen im Himmel. So, da sitzt nicht mehr der Stefan da, sondern der Ido oder was auch immer. Ich weiß nicht, was für einen Namen ich dann da haben werde. So, wahrscheinlich Bobo oder sowas. So. Frodo, ja. Oder kleines Säckchen oder so. Seid dem Herrn heilig. Ihr seid dem Herrn heilig. Und die Geräte sind auch heilig. Und das Silber und das Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet vor den Obersten der Priester und Leviten und dem Obersten der Väter von Israel in Jerusalem. In den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Priester und die Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen und um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. So brachen wir vom Fluss Ahava auf, am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Aber am 4. Tag, da wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen. Vielleicht auch ganz wichtig, ne? Auf unsere Missionsreisen und so weiter, unsere Missionsreise, unser Leben, ne? Missionsreise Alltag, so ein, nicht zu vergessen, es ist okay, sich mal auszuruhen. Ja, das ist keine Sünde. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Wenn man mal so ein Nickerchen macht, so wie Jesus am Tag. Ja, wenn man sagt, so, okay, jetzt habe ich mal 5 Minuten, jetzt nehme ich mir mein Kissen und penne mal ein bisschen. Um wieder Kraft zu kriegen und damit mein Kopf wieder funktioniert, um einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Und wer ruht und Gott dabei dankt, der ehrt ihn. So, ja. Ich bin dankbar, dass Gott mir ab und zu so Pausen gibt, wo ich einfach wieder auftanken kann, wo ich einfach Ruhe habe, keine Menschen. Naja, keine Menschen ist selten, aber ne, ihr wisst schon. Auch Gott ruhte am 7. Tag und hat zum Gesetz gemacht, ihr macht einmal pro Woche Urlaub. Und das soll euch heilig sein, so, weil es mir heilig ist. Und Gott wird auch Urlaub machen in den 1000-jährigen Reich. Ja. 1000 Jahre Frieden und Ruhe. Und dann nimmt er alles zusammen und dann wird auch noch der Rest erledigt. Ja. So. Und wenn alles gut läuft, dann war jetzt 6000 Jahre Arbeit seit Garten Eden für Gott. Und dann kommen die 1000 Jahre bald. Fände ich gut. Kann er machen. Das wär's doch. So brachen wir auf, bla, da, 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 und wir kamen nach, ja, und wir ruhten da aus, 3 Tage, Vers 33. Aber am 4. Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte ins Haus unseres Gottes abgewogen, in die Hand Meremoth, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eleazar, der Sohn des Pinat, und mit ihnen Josabat. Der Sohn Jeschuas. Und No, Atja, der Sohn Binuis, die Leviten. Alles nach Anzahl und Gewicht. Und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Auch weise. Nicht gleich jedem zu vertrauen, nur weil er Diener Gottes ist, sondern abzuwiegen, zu prüfen. Steht doch irgendwo in Gottes Wort, dass man nicht als Leiter leichtfertig sein soll, sondern man soll erst diejenigen prüfen, bevor man sie zu Ältesten macht. Und das bedeutet für mich, zu prüfen, dass man über die Finger schaut, man kontrolliert, man nachguckt, man nachhakt, so ein, vielleicht auch eine Falle stellt, ne? Solange es nicht in Sünde geht, so, ne? Sondern einfach, einfach zu gucken, nochmal sich beweisen zu lassen durch die natürliche Tat desjenigen, ob er wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Ob er der ist oder vorgibt, der zu sein, der er ist, obwohl das nicht ist. So. Jetzt höre ich mir nochmal Zeitlupe an, ob das wirklich stimmt. So. Alles nach Anzahl und Gewicht, und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Und die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, die brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer, sowie 12 Böcke zum Sündopfer. Alles als Brandopfer für den Herrn, und sie übergaben die Befehle des Königs den Satrapen, des Königs, und dem Statthalter jenseits des Stromes. Da unterstützten sie das Volk und das Haus Gottes. Hehe, ne? Feinde müssen jetzt segnen. Vorher haben sie gesagt, Moment mal. Das passt uns hier überhaupt nicht, dass die wieder hier sind. Wir wollen das Land und den Tempel. Und schreiben einen großen Brief an den König. So, guck mal hier, die Juden, guck mal nach im Geschichtsbuch, die machen nur Stress. Alles Assis. Und der König stoppt das. Und der König macht es jetzt wieder, aber die sind ja trotzdem, sie ist bei Nehemia, wie sie dastehen und lauern und versuchen oft alles dran zu setzen, dass diese Mauer nicht gebaut wird. Ne, und die Türen nicht reinkommen. Alles dran hindern, dass Gottes Volk zerstört wird. Aber hier sitzen sie jetzt und sie haben den Bescheid vom König und der König segnet Israel. Ne, sie können nichts tun. Sie müssen segnen, Gottes Volk segnen. Mit all diesen Köstlichkeiten, mit dem Gold und mit den Baumaterialien, mit dem Schutz. Kein Zoll zu nehmen, kein Weggeld zu nehmen. Also die verdienen überhaupt nichts an Israel mehr, sondern verlieren ihr Geld an Israel. Und sie müssen es tun. Hat mich heute voll an Biljam erinnert. Ne? Ja, dieser Prophet, der Israel verfluchen sollte, aber jedes Mal, wenn er Fluch sprechen wollte, kam Segen. Und auch das gibt mir echt Frieden und Ruhe. Die Feinde können noch so stark sein und noch so groß und noch so mächtig und alle können uns umzingeln. Wenn Gott das will, dann segnen die uns, obwohl sie uns gerade ins Gesicht schlagen wollen. Können uns versuchen, alles zu nehmen, was wir haben, aber wenn Gott das will und das von Nutzen ist, dann wollen sie uns das Geld rauben und unsere Wohnung, aber greifen gleichzeitig in ihre Tasche und geben uns ihres. Gott macht, was er will. Und wenn du ihn suchst und auf ihn vertraust, dann wird er auch auf dich hören und dich segnen. Ja. Und deswegen schämen wir uns nicht, wenn wir zu unserem Gott kommen und zu uns demütigen und sagen, Herr, segne meine Familie und segne meinen Weg, weil alle, die dich suchen, bekommen Gutes. Sei du unsere Stärke, Herr. Und deswegen brauche ich mich auch nicht, dich zu schämen, und zu den Leuten hier zu sagen, ja, Gott sorgt. Ja, Gott sorgt auch für mich und meine Familie. Und ich brauche mich nicht fürchten davor, dass sich das irgendwie dreht. Und das Coole ist, wer Gott vertraut, sieht Wunder. Und wer Gott mehr vertraut, sieht mehr und größere Wunder. Ja. Und hat tolle Geschichten zu erzählen, und die Leute stehen nur mit offenem Mund da, weil das verstehen sie nicht mit Verstand. Ja. Warum Gott uns, wie wir die Zukunft wissen können, manchem reichen, wenn Gott es zulässt. Ja. So wie mit Timo damals. Oder wie Gott einfach Dinge regelt, die unmöglich sind. Türen auf einmal aufgehen, die menschlich nicht aufgehen würden. Und die Leute sehen, dass wir einen mächtigen Gott haben. Also lasst uns vertrauen. Und ich erspare euch den anderen zwei Kapitel noch zu machen. Machen wir dann nächste Woche. Ja, du bist ein starker Gott, ein mächtiger Gott. Du bist unser Gott. Und ich will laut machen, wie lebendig und mächtig du bist. Die Leute sollen dich fürchten lernen. Und Respekt bekommen so vor deiner Allmacht. Denn du bist der Schöpfer. Und wer hat dir schon was zu sagen? Ja, aber die Menschheit ist so behoben und so stolz und stellt sich gegen dich. Aber wir wollen deswegen nicht müde werden, sondern noch lauter und einstehen für unseren Gott. Wir wollen nicht streiten, wir wollen nicht zanken. Wir müssen dich nicht beweisen und dich auch nicht beschützen. Du beweist dich und du richtest, aber ja, wir wollen stark sein und mutig dem Menschen gegenüber. Auch die, die sogar als Feinde vielleicht auftreten. Und wollen gerade laufen in Demut und Unterordnung, im Vertrauen auf dich. Und die Menschen werden erkennen, wer du bist durch unsere Tat, durch unsere Liebe und unseren Wandel. Ja. Da sollen die Menschen dich kennenlernen und dich sehen durch unsere Leben einfach. Wir wollen vertrauen. Stärke uns da jeden Tag aufs Neue. Gerade dann, wenn unser Blick wieder nach unten rutscht. Sende deinen Heiligen Geist, der uns erinnert und der uns hilft, wieder auf dich zu sehen. Von dieser Begrenztheit hier drüber zu kommen und einfach zu erkennen, dass für dich alles grenzenlos ist. Ich freue mich auf die Friedenszeit hier. So sehr. Und danke, dass deine gute Hand über uns ist. Du bist ein wunderbarer Gott. Ja, und ich danke dir für unsere Berufung und Erwählung. Ob es nur unsere Leben dazu bestimmt sind, für den Tempel zu leben oder für dich und den Tempel. Ja, ich danke dir, dass du genau weißt, was wir tragen können und was gut ist für uns. Bitte erinnere uns, was für Talente wir überhaupt haben. So, dass wir sie wirklich weise einsetzen. Wir wollen nicht faul sein. Fleißig. Segne noch den Rest des Abends, hören die Gespräche, die jetzt kommen. Amen.